Südtirol. Das Mittagsmagazin Spezial mit Siegfried Kollmann.
Ich begrüße Sie und lade Sie ein, mit mir zurückzublicken auf die gestrige Fernsehdiskussion am runden Tisch. Thema war die Wasserknappheit und die Frage, wie können wir sparsamer und effizienter mit dem Wasser umgehen? Gäste im Studio waren der Direktor des Bonifizierungskonsortiums Finchgau, Gottfried Niedermeyer, die Geschäftsführerin des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz, Madeleine Rohrer, der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes, Manfred Binsker, und Georg Niedrist, Forscher am EURAC-Institut für alpine Umwelt. Ihn habe ich gefragt, ob wir tatsächlich öfters Wasserknappheit haben werden, wenn die Daten doch zeigen, dass in Südtirol eigentlich, aufs Jahr verteilt, immer gleich viel Niederschlag fällt. Die vergangenen 16 Monate natürlich ausgenommen.
Wir haben aber trotzdem 3 bis 4 große Probleme, die uns in Zukunft immer mehr beschäftigen werden. Zum einen, durch den Klimawandel kommt es zu dieser extremeren Verteilung der Niederschläge. Das ist auch schon für Südtirol nachgewiesen, auch für Mitteleuropa. Das heißt, wir haben längere Trockenphasen und wir haben stärkere Niederschläge. Das heißt, das Wasser ist nicht mehr in dieser gleichförmigen oder regelmäßigeren Art verfügbar, wie wir das gewohnt sind. Zum Zweiten fällt weniger Niederschlag in Form von Schnee. Schnee ist neben dem Boden der zentrale Wasserspeicher, den wir haben. Das heißt, wir haben weniger Schnee als Speicher im Sommer zur Verfügung. Und der dritte Punkt ist, dass wir eine höhere Verdunstung haben. Mit 2 bis 3 Grad wärmeren Temperaturen, die wir jetzt haben, steigt die Verdunstung der Pflanzen, also der Wasserbedarf der Pflanzen, zwischen 5 und 15%, so je nach Kultur.
Und am meisten Wasser verbraucht die Landwirtschaft. Welches Sparpotenzial ist da noch drin, fragte ich Gottfried Niedermeyer vom Bonifizierungskonsortium Finchgau.
Die Landwirtschaft ist, glaube ich, der Bereich, der schon in den letzten Jahren oder seit Jahrzehnten Maßnahmen ergreift, um das Wasser effizienter einzusetzen. Vor allem gerade im Obstbau durch die Umstellung von einer normalen Oberkronenprägung zur Tropfprägung, das ein wesentliches Einsparungspotenzial mit sich birgt.
Aber das würde ja heißen, es ist nicht mehr viel Potenzial drin. Ich glaube, inzwischen sind 70% Tropfprägung ungefähr.
Das heißt, dass noch 30% Potenzial in der Umstellung drinnen ist. Das wird auch in den nächsten Jahren erfolgen. Ich kann nur von uns, vom Finchgau, sprechen. Dort haben wir als Konsortium mittlerweile eine Quote von 60%. Es liegen mittlerweile noch Projekte auf von 1500 Hektar Umstellung, die Projekte, die genehmigt sind und die auf ihre Umsetzung warten. Wir haben gerade begonnen mit der Umstellung von 500 Hektar in Laas, weil es auch dort gerade im Malitzbachgebiet diesen Wassermangel gibt. Zudem natürlich ist immer, es gibt so wie in jedem Bereich im Tourismus, auch in der Industrie oder im Prozess Wassernutzung noch Potenziale zur Optimierung und zur Nutzung gibt, gibt es natürlich auch noch in der Landwirtschaft neben der Umstellung eine bedarfsgerechtere Bewässerung, die möglich ist. Das heißt, dass man in Zukunft noch vermehrt meteorologische und Bodenfeuchtigkeitsdaten in der Entscheidung, ob die Bewässerung durchgeführt oder nicht durchgeführt, mit einbeziehen muss. Allerdings, wie gesagt, sind wir da noch in einer Frühphase, weil man natürlich dementsprechend auch die Parameter kennen muss, man muss sie deuten können und man braucht auch verlässliche meteorologische Daten, um das steuern zu können.
Das heißt, das System wäre ungefähr so, man misst, jetzt weiß ich nicht, ob in jeder Wiese oder in jeder Zone, ungefähr so die Bodenfeuchtigkeit und man setzt dann die Bewässerung nur dann ein, wenn diese Messung ergibt, ja, es braucht auch tatsächlich Feuchtigkeit. Heute ist es wahrscheinlich oft noch so, dass wenn der Bauer seinen Turnus hat, dann nutzt er das Wasser. Herr Niedrist, reicht das? Wie sehen Sie das?
Ob das reicht, weiß ich nicht. Ich stimme ihm zu, dass es noch viel Potenzial gibt. Dann alleine die Umstellung auf die Tropfbewässerung reicht nicht. Wir müssen sie dann auch einsetzen. Gerade letztes Jahr haben wir immer wieder gesehen, dass viele Bauern der Tropfbewässerung sozusagen nicht trauen, immer noch die Oberkronenbewässerung einsetzen. Wir haben im Grünland auch einen erhöhten Wasserbedarf, weil natürlich durch die höhere Verdunstung, durch die wärmeren Monate auch in Gebieten jetzt zusätzlich bewässert werden muss, wo bisher noch keine Bewässerung notwendig oder weniger Bewässerung notwendig
ist. Also da, wo einfach Wiesen sind, auf denen Heu gemäht wird.
Genau. Hm? Und ich denke, wo auch noch Potenzial ist, ist in der Turnusgestaltung, vor allem beim Einsatz der Oberkronen oder Sprinklerbewässerung. Bewässerung in den heißesten Tageszeiten mit Wind sind natürlich höchst ineffizient, weil sehr viel Wasser in die Atmosphäre verloren geht. Und da, denke ich, ist schon noch einiges an Potenzial drin. Aber ich stimme Herrn Niedermayer zu. Natürlich, es hat jetzt keinen Sinn, auf einzelne Sektoren herumzuhacken. Ich denke, das Problem muss wirklich auf allen Seiten gelöst werden. Das, was ich letztens in den Medien mitbekommen habe, man verschiebt sich so, probiert sich die heiße Kartoffel weiterzugeben. Der Privatmensch gibt der Landwirtschaft die Schuld. Die Landwirtschaft sagt, wir haben Tropfberegnung. Eigentlich ist der Tourismus schuld. Der Tourismus sagt, na, wenn wir die Schwimmbecken mal voll haben, dann haben wir keinen Verlust mehr. Und eigentlich sind es die Gäste, die diesen Luxus verlangen. Und die Gäste sind dann wieder die Privatpersonen, die auch gern Wellnessen gehen. Also wir drehen uns da im Kreis. Und ich denke, diese Situation sollte uns ein Warnschuss sein, dass wir über dieses Denken hinausgehen und auch die Maßnahmen nicht nur in homöopathischen Mengen einsetzen, sondern uns wirklich grundsätzlich Gedanken machen, wo brauche ich noch Wasser, welche Prioritäten sind die wichtigsten und wo kann ich wirklich einsparen. Und das Einsparen sind nicht 2-3% mehr Tropfbewässerung oder wassersparende Duschen, sondern da müssen wir wirklich auch, denke ich, übergeordnet Wege finden, auch von der gesetzgeberischen Seite her, damit wir in Zukunft dieses Thema besser in den Griff kriegen.
Wir versuchen uns ein bisschen anzunähern. Frau Rohr, wie sehen Sie die Landwirtschaft unterwegs?
Unser großes Problem ist, dass wir jetzt wenig Wasser haben, aber der Bedarf sehr groß ist, weil die Vegetation natürlich jetzt beginnt. Das ist unser großer Konfliktpunkt. Also das heißt auch, dass wir nicht alles über Speicherung regeln können, weil wenn es auch nicht regnet, dann schaffen wir es nicht, unsere Speicherbecken zu füllen. Und deswegen möchte ich aufgreifen, was der Herr Niedres vorher gesagt hat. Wir brauchen eine Strategie, die das ganze Land betrifft, die alle Sektoren betrifft und die in eine Richtung Anpassungsstrategie geht. Also wie geht unser Land mit den Folgen des Klimawandels um. Und da spielt die Landwirtschaft natürlich eine große Bedeutung, auch weil, wenn es in eine Notsituation kommt und das Wasser nicht mehr für alles reicht, dann müssen wir auch jene belohnen, die heute schon auf Tropfberegnung umgestellt haben und jene, die noch nicht umgestellt haben. Irgendwann, wenn man abwägen muss, wer darf noch bewässern, dann glaube ich, müssen wir jene bevorzugen, die heute schon sehr kostbar, sehr genau mit dem Wasser umgehen.
Und da hätte meiner Ansicht nach eine Sache keinen Sinn. Ich glaube, in der Leimburg wird geforscht, den Obstbau noch weiter in die Höhe zu bringen, über die 1000 Meter vielleicht hinaus. Kann man das noch tun, wenn wir andererseits sagen müssen, wir werden schauen müssen, mit dem weniger werdenden Wasser zu haushalten?
Das Thema, auf welcher Meereshöhe Obstbau möglich ist oder nicht, ist nicht gerade unsere Thematik, weil, wie wir gerade gehört haben, auch in der Grünlandwirtschaft ab einer Meereshöhe von 1000 Meter immer mehr Bewässerungsanlagen in den letzten Jahrzehnten errichtet worden sind. Aus unserer Erfahrung brauchen die bewässerten Flächen im Grünland nicht viel weniger, weil ich da ja keine Tropfbewässerung einsetzen kann. Im Grünlandbereich muss ich auf die Oberkronenberegnung zurückgreifen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass die Maßnahmen in der Landwirtschaft und die Möglichkeiten, die wir haben, ausreichen werden, um auch die Flächen in Zukunft zu versorgen.
Auch der Wasserverbrauch im Tourismus war ein Thema am gestrigen runden Tisch. Immerhin werden in Südtirol jährlich 10 Millionen Kubikmeter Wasser zur Erzeugung von Kunstschnee eingesetzt. Im Fokus auch die Schwimmbäder und Wellnessanlagen der 4- und 5-Sterne-Hotels. Und gerade die Zahl dieser Hotels ist in den letzten 10 Jahren kräftig angestiegen, von 394 auf 577, mit heute 43.000 Betten anstatt 28.000 vor 10 Jahren. Was sagt HGV-Präsident Manfred Binsker dazu?
Grundsätzlich ist das natürlich eben der generelle Fehler von vielen, die sich jetzt zu Wort melden, dass man hier immer von Luxushotel redet. Wir wissen, dass 80% der Nächtigung in Südtirol in den unteren Kategorien generiert werden, also 1 bis 3 Sterne S-Hotel. Und da muss ich schon klar positionieren, in diesen Betrieben gibt es relativ wenige, die jetzt ein Top-Wellness-Angebot haben. Wir fallen rein in dieser dritten Säule, Trinkwasser.
Und vier, Trinkwasser, mit der Schneeerzeugung.
Schneeerzeugung, ja, das ist natürlich klar, braucht's. Ja. Aber ich glaube, dass auch sehr viele Einheimische in Südtirol gerne Schnee fahren gehen. Ja. Deshalb will ich diese Kollektivschuld überhaupt keineswegs akzeptieren, dass das alles für den Tourismus gemacht und produziert werden und verbraucht wird. Was Fakt ist, nicht, ist klar, dass diese 400, 450 oder gar 500 Liter Wasser pro Gast am Tag total übertrieben sind und nicht den Tatsachen entsprechen.
Haben Sie andere Zahlen?
Ich habe ganz konkrete Zahlen. Wir haben ja, und das ist ja nachprüfbar, die Sachen liegen ja auf. Wir wissen, dass ein einfacher Gasthof bis zum 3 Sterne hinauf von 138 Liter bis natürlich dann in den Top, in der Top-Hotellerie gibt es bis zu 400 Liter Wasser am Tag. Aber das sind eben diese 500 Betriebe und dann haben wir noch 9.500 andere, sozusagen einfachere Betriebe, die bei Weitem keine 400 Liter Wasser pro Tag verbrauchen. Zum anderen müssen wir natürlich auch sagen, die Landwirtschaft braucht das Wasser, um Lebensmittel zu produzieren. Wir brauchen halt auch, wie wir auch Einheimische, auch Wasser brauchen, nicht, um uns entsprechend auszustatten. Das heißt, dass schlussendlich, ich sage es, wiederhole es, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, wie Herr Niedrist gesagt hat, vorhin auch, alle gemeinsam müssen wir versuchen, hier entsprechend uns vorzubereiten und einzubringen. Zum anderen dürfen wir schon auch noch sagen, dass wir Gott sei Dank im Verhältnis, das werden Sie mir bestätigen, Herr Niedrist, zu anderen Regionen Italiens noch relativ gut dastehen. Das muss man einfach sagen. Und es geht sicher dann auch um die Frage, wie viel Wasser darf natürlich noch im Land verbraucht werden und wie viel muss irgendwann aufgrund der Notwendigkeit vor allem in den oberitalienischen Regionen abgegeben werden. Aber zum Tourismus nochmal, die Kollektivschuld, 450, 500 Liter, diese Zahl stimmt einfach nicht und die muss sich an dieser Stelle natürlich auch zum Schutz vor allem der Klein- und Kleinstbetriebe revidieren.
Ja, das Wort Kollektivschuld haben Sie jetzt selber ins Spiel gebracht, das waren nicht wir, aber wir haben verstanden Ihre Botschaft. Diese Top-Hotellerie wächst aber so stark. Wie weit kann das noch gehen? Wie viel mehr solche Hotels können es noch werden mit dem Wasser, das wir möglicherweise nur mehr begrenzt zur Verfügung
Laut
haben.
Laut derzeitiger Gesetzgebung, das wisst ihr alle, die hier sitzen, wächst überhaupt nichts mehr. Wir haben einen kompletten Baustopp, nicht nur Bettenstopp, sondern Baustopp, mit Ausnahme der Projekte, die schon vor Jahren genehmigt worden sind. Heute wächst überhaupt nichts mehr, das muss man auch sagen.
Was sich sehr wohl in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert hat, und das werden Sie mir ziemlich sicher bestätigen, ist der Bedarf an Wasser für Grünflächen zum Beispiel, egal ob im Privaten oder im Tourismus, auch der Wasserverbrauch für dieses besagte Wellness, also die Betriebe selbst werden vielleicht inzwischen in ihrer Zahl stagnieren. Die Zahl der Schwimmbäder machen das nicht, auch im privaten Bereich. Also es gibt Zahlen aus der Schweiz, dass die Anzahl der Schwimmbäder in den letzten 5 Jahren sich beinahe verdoppelt hat. Ich bin sicher, dass die Größe der Schwimmbäder dabei nicht kleiner geworden ist. Das heißt, ich glaube, wir haben noch nicht ganz begriffen, dass wir hier nicht um politische Meinungen oder einzelne Interessen reden, sondern das Problem ist, dass das Wasser in seiner Form nur begrenzt verfügbar ist. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo wir begreifen müssen als Gesellschaft, dass dieser Planet nur begrenzte Ressourcen hat. Das klingt sehr abstrakt, aber es ist am letzten Ende Physik. Das heißt, wir haben dieses Kontingent an Wasser zur Verfügung und dieses Kontingent wird zurzeit kleiner, der Bedarf steigt. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft irgendwie darauf einigen, wie wir jetzt dieses Wasser regulieren. Und ich schlage wirklich vor, dass wir das vorher machen, bevor es wirklich zur Ultima Ratio kommt und wir Kontingentierungen durchführen müssen.
Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz schlägt vor, neue Projekte nur mehr zu genehmigen, wenn nachgewiesen wird, dass auch genug Wasser zur Verfügung steht. In einer Art Stresstest, sagt Dachverbandsgeschäftsführerin Madeleine Rohrer.
Absolut, weil damit lösen wir auch einiges unserer Grundprobleme direkt an der Wurzel. Und ich glaube, was die Bemessungsgrundlage sein muss, das müssen auch Krisensituationen oder schwierige Situationen sein, so wie wir sie jetzt haben. Also nicht das normale Jahr, sondern auch das Krisenjahr, das wir jetzt zu meistern haben. Und wahrscheinlich ist es nicht das letzte Krisenjahr. Ich möchte aber noch Herrn Pinsker kurz von vorhin auch widersprechen. Im Landschaftsleitbild ist es ja vorgesehen, dass auch wieder die qualitative Erweiterung möglich ist. Und hier spielt bisher eigentlich das Wasser keine Rolle. Und es wäre schön, wenn wir wieder starten mit der Anpassungsstrategie, dass der Tourismus selbst auch eine Lösung liefert, wie wir mit dieser kostbaren Ressource, mit diesem kostbaren Wasser auch umgehen.
Deshalb spontan, wenn ich darf. Also deshalb wollen wir ja auch, und das ist ja im Beschluss der Landesregierung enthalten, dass dieses Provisorium von 7000 Betten auf das ganze Land verteilt in erster Linie für Klein- und Kleinstbetriebe reserviert sind. Nicht? Und deshalb, wir wollen nicht, dass die Großen noch größer werden. Die sind groß, die sind die Speerspitze, die machen es gut, aber wir müssen die Kleinen mitnehmen auf diese Reise. Und deshalb diese Akonto-Betten, wie sie Landesrat Schuller sagt, die gehen an Klein- und Kleinstbetriebe, das ist festgehalten. Zum anderen darf ich schon sagen, auch noch, es ist natürlich nicht meine Zuständigkeit, dem Landesrat zu korrigieren, aber zu ergänzen. Also wenn er sagt, was die Politik macht, die Politik sollte doch endlich einmal schauen, dass wir nicht so viel Wasser verlieren in den Leitungen. Italien scheinbar 42% des Wassers geht verloren. In Bozen hat man gehört, ich weiß nicht, ob stimmt, gelesen, 29,6% des Trinkwassers geht verloren. Also da glaube ich schon, dass Hand anzulegen ist und dass die Politik Gelder zur Verfügung stellen muss, um hier die Leitungen und die Speicherbecken zu modernisieren. Das ist für mich wichtig. Aber schauen Sie, wenn insgesamt Klimahausagentur hat festgestellt, Tourismus, Gastronomie, 9,6 Millionen Kubikmeter Wasser von 45 Millionen, die Trinkwasser eben zur Verfügung und aufgeteilt werden. Das ist genauso viel wie zum Beispiel die Stadt Bozen verbraucht der gesamte touristische Bereich im ganzen Jahr. Das brauchen wir halt, um auch entsprechend am Markt und unsere Angebote zu präsentieren.
Was wir vielleicht noch brauchen, ist eine gemeinsame Datenbasis. Weil wir, glaube ich, stellen hier immer wieder fest, dass wir alle über andere Zahlen sprechen. Es gibt auch die Antwort auf eine Landtagsanfrage, wo es von der Landesregierung selbst heißt, wir wissen nicht auf Landesebene, wie viel Wasser tatsächlich der Tourismus braucht. Das heißt, ich glaube, es wäre, damit wir einen Schritt weitermachen, sehr, sehr wichtig, dass wir eine gemeinsame Datengrundlage haben, auf die wir auch alle zugreifen können und damit in den unterschiedlichen Sektoren auch planen.
Zum Wasserverbrauch im Tourismus meldete sich noch einmal ORAG-Forscher Georg Niedrist zu Wort.
Es kursiert in den letzten Tagen immer wieder Märchen, dass Pools oder diese Halbwahrheit, dass Pools kein Wasser brauchen ab dem Moment, dass sie befüllt sind. Das betrifft natürlich nur Indoor-Pools. Ab dem Moment, ab dem wir die Pools im Freien haben, verlieren wir zwischen 5 bis 7, 8 Liter pro Quadratmeter am Tag. Das heißt, wenn ich an diese großen Projekte, die natürlich extreme Ausmaße erreicht haben, wie im Passaia, wenn wir 1500 Quadratmeter Wasserfläche haben, dann sind das 5 bis 10.000 Liter am Tag Trinkwasser, das uns verloren geht.
Ein Mittel, um Wasser zu sparen, könnte sein, es teurer zu machen. Nicht generell, aber gestaffelt. In diese Richtung gehen auch Überlegungen der Politik. Dazu Georg Niedrist.
Ich denke, der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist gut, dass man einen Freibetrag an Wasser, der den Grundbedürfnissen entspricht, nur wenig anhebt. Ich bin schon dafür, dass auch dieser Preis noch etwas zu gering ist, wenn wir den um 20-30% nach oben heben und dafür jeder 20-30% noch spart, dann fallen damit keine zusätzlichen Kosten an. Dahingegen, wo wir Wasser verwenden, das wir nicht unbedingt notwendig brauchen, dort, denke ich, ist es notwendig, eine Erhöhung zu machen, und zwar die so sensibel ausfällt, dass der jeweilige Nutzer des Wassers dazu angehalten ist, eventuell Regenwassertanks zu bauen oder Wasseraufbereitungsanlagen zu investieren. Und ich möchte da auch ganz bewusst die Verantwortung nicht nur den Sektoren zuschieben, sondern da sind wir alle als Privatgärtenbesitzer oder auch als Nutzer von Spülanlagen, von Duschen und so weiter gefragt. Also ich denke, ja, der Wasserpreis kann eine gute Methode sein, damit wir das Wasser, den Wasserbedarf reduzieren.
Sie haben das Wort Grundbedürfnis gesagt. Da müsste ich festlegen, was weiß ich, ein Zwei-Personen-Haushalt hat so und so viel Grundbedarf, ein Vier-Personen-Haushalt hat so und so viel Grundbedarf und der Rest dann, wenn er viel Wasser verbraucht, um seinen englischen Rasen im Sommer jeden Tag zu bewässern, da zahlt er mehr. Ist das praktikabel, ist das umzusetzen? Weil es natürlich die Frage, wer bestimmt denn, was der Grundbedarf für einen Drei-Personen-Haushalt ist, einen Vier-Personen-Haushalt, weil das ja auch nicht zentral gesteuert wird.
Kompetenz der Gemeinde.
Wie hoch tatsächlich der Tarif werden muss, das ist eine andere Frage, das ist auch eine politische Frage. Im Übrigen geht es hier nicht um eine willkürliche Anhebung von Tarifen, sondern es muss uns auch klar sein, und das ist eine ganz starke Parallele zum CO2-Preis zum Beispiel, es geht darum, dass wir das Wasser dem wahren Wert zuweisen. Das ist ein ganz fundamentaler Punkt, den wir vielleicht noch nicht ganz begriffen haben. Wasser ist als begrenzte Ressource zu günstig für uns. Wir sind gewohnt, dass Wasser immer und überall verfügbar sind. Durch den Klimawandel wird das nicht mehr sein. Daher müssen wir ihm sozusagen diesen höheren Wert oder können wir als eine der Maßnahmen einen höheren Wert zuweisen.
Darf man so stark eingreifen, Frau Rohrer, dass mir jemand sagt, wie viel ich Wasser brauchen darf und wenn ich drüber gehe, dann muss ich ordentlich zahlen?
Naja, wenn das Wasser nicht mehr da ist, dann ist mir eine Gesellschaft lieber, beziehungsweise dass, wenn das Wasser knapp ist, wo wir gemeinsame Spielregeln finden und auch definieren, wer hat Anrecht auf wie viel Wasser. Weil es wird auch, die gesellschaftlichen Konflikte werden auch immer größer. Also wenn wir Tankwagen haben und die Feuerwehr die dann in ein Dorf bringt, weil dort auch aufgrund der touristischen Entwicklung kein Wasser mehr da ist, dann wird es ganz...
Weil die Leitung defekt war.
Dann wird's
wir
auch
wissen,
ganz,
wir kennen den Fall, die Leitung war defekt. Entschuldigung,
klar, in Prämajur
war die Leitung defekt.
Es wird ganz schwierig dann auch zu erklären, warum der eine Wasser nutzen darf und der andere das Wasser nicht nutzen darf. Aber was Herr Niederst vorher auch gesagt hat, ist dieser Umgang mit der Ressource Wasser und deswegen auch der Vorschlag des Dachverbands für Natur- und Umweltschutz, dass man Oberflächengewässer, Fließgewässer wieder renaturiert und das heißt ihnen auch wieder mehr Platz gibt. Weil das hilft uns auf der einen Seite, das Grundwasser zu speichern, das hilft uns auch, dass das Wasser nicht so schnell abfließt und dass dann auch im Falle von Hochwasser, von Starkregen auch die Bevölkerung geschützt wird, die hier wohnt.
Um also gerüstet dafür zu sein, wenn einmal besonders viel Wasser kommt. Aber zurück zum Wasserpreis. Manfred Binsker verwies darauf, dass das Gastgewerbe sowieso schon einen sehr hohen Wasserpreis zahlt. Und Gottfried Niedermeier verwies ebenfalls auf eine schon beschlossene Erhöhung beim Beregnungswasser. Freilich tut sich da auch noch eine andere Frage auf. Wenn der Preis gestaffelt angehoben wird, können sich dann viel Wasser nur mehr die Wohlhabenden leisten? Die Zuschauer, die uns gestern über das Internet ihre Meinung zur Sendung schicken konnten, die konzentrierten sich auf den Wasserverbrauch der Wirtschaft, weil wir nicht alle Platz hatten gestern in der Sendung. Hier noch drei Beispiele. Marcel Channer schrieb uns zum Beispiel, er ist für eine verpflichtende Umstellung vom Oberkronen zur Tropfenbewässerung. Speicherbecken sollen definitiv nicht vom Land, also vom Steuerzahler bezahlt werden, sondern von den Apfelbauern selbst, meint er. Klaus Grieser hat den Vorschlag, wäre es nicht naheliegend, von den riesigen Monokulturen wegzugehen und sich auf verschiedene und kleinere Kulturen zu spezialisieren, auch damit nicht alle zur gleichen Zeit Wasser brauchen. Michael Schellner schickte nur drei Sätze. Er meint, einmal braucht es Förderung der Umstellung auf Tropfberegnung, zweitens Kunstschnee bitte abschaffen und drittens Tourismusbegrenzung etwas radikaler angehen. So, das war unser Rückblick auf den gestrigen runden Tisch. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten in ladinischer Sprache. Auf Deutsch melden wir uns wieder um 14 Uhr. Siegfried Kollmann wünscht noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
RAI La Dinia. Notiziar.